Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Fragen an, was Inklusion im Schulalltag wirklich braucht, wo sie gelingt, wo sie an Grenzen stößt und ob sie Realität ist oder ein Ideal bleibt. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Heute live aus dem Casino in Bern. Guten Abend und ganz herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass wir in diesem wunderschönen Saal hier in Bern im Casino uns heute zusammen treffen und über ein wirklich wichtiges Thema reden. Mein Name ist Damian und mit 1,98 bin ich ziemlich gross. Ich habe braune Haare, blaue Augen und heute habe ich braune Lederschuhe an, dunkelblaue Hose und ein hellblaues Poloshirt. Und wenn wir nachher dann über die Inklusion reden, dann reden wir nicht nur über die Schule. Wir reden auch darüber, was für ein Menschenbild wir als Gesellschaft haben und welche Werte wir zusammentragen. In der Vergangenheit war klar, Kinder und Jugendliche, die nicht der Norm entsprechen, werden getrennt, separiert. Wer eine Behinderung hat, lernt nicht mit den anderen Kindern. Wer ein schwieriges Verhalten zeigt, kommt weg. Das hat sich mit der Zeit aber verändert. Man hat erkannt, dass nicht die Kinder sich im System anpassen, sondern das System der Kinder. 1994 hat die UNESCO die Erklärung von Salamanca verabschiedet. Sie war der Startpunkt für eine internationale, weltweite Inklusionsbewegung. Und auch die Schweiz hat sich bewegt. 2004 ist das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten und 2014 hat sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderungen gleichwertige Bildung zu ermöglichen. Seither gilt, integrative Lösungen sind separative Lösungen grundsätzlich vorzuziehen. Aber genau da fangen die Herausforderungen an. Denn auf dem Papier tun sie einfach. Alle Kinder und Jugendlichen sollen dazugehören, niemand soll ausgeschlossen werden, Schulen sollen gerecht sein und allen die gleichen Chancen bieten. Doch die Realität in den Schulzimmern erleben viele Lehrpersonen ein bisschen anders. Überforderung, zu wenig Fachpersonen, immer heterogenere Klassen, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und die Frage, wie soll das gehen? Gleichzeitig sagen andere, nicht das Kind oder nicht die Kinder sind das Problem, sondern ein Schulsystem, das immer noch auf sogenanntes Normkind ausgerichtet ist. Es stellen sich heute also viele Fragen und wichtige Fragen und vor allem, ob die Inklusion Realität kann sein oder ein Ideal bleibt. Ich freue mich deshalb sehr auf die Diskussion mit drei Menschen, die sich intensiv mit Schule, mit Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe beschäftigen. Bitte begrüßen wir mir ganz herzlich Franziska Roth, Zapfir Ben Bacon und Manuel C. Wittmer. Kommt doch raus. Danke vielmals, so schön, dass ihr da sind. Ich würde gerne starten mit dir, Franziska. Du bist ausgebildete Lehrerin und hast später Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik HFH in Zürich studiert. Nach vielen Jahren als Primarlehrerin hast du bis vor kurzem als Heilpädagogin gearbeitet. Politisch engagierst du dich seit vielen Jahren für soziale und gesellschaftliche Fragen. Du bist knapp 10 Jahre Präsidentin von der SP Kanton Solothurn gewesen, nachher Nationalrätin und seit 2023 bist du Ständerätin. Zudem bist du Präsidentin von der Stiftung «Denk an mich». Ganz herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Würdest du dich noch schnell selber beschreiben?
Also ich bin eine Frau, 60 Jahre alt, habe kinnlanges Haar, braunes, gewellt, bin im Moment mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Bläser und drunter einer tupfenden Bluse angelegt und habe, wie meine Tochter so schön sagt, Cowboy-Stiefeln an.
Danke vielmals. Ja, ich habe dich ein bisschen gegoogelt und ein bisschen recherchiert, bin auf deiner Homepage gesehen, habe sehr viele spannende Sachen gefunden. Übrigens die Zitate von den Kindern und so weiter. Sehr lässig, kann ich jetzt nicht alles da erzählen, aber lohnt sich mal, bei ihr zu schauen. Du schreibst, dass du dich stark machst für Menschen mit Behinderungen, für Gleichstellung und für Bildung. Und genau um das geht es heute. Was treibt dich an?
Antreiben, du hast mich, dein Kind war, du hast mich einfach mein Umfeld, mein Leben, das gemerkt hat, dass im Kindergarten der Martin mit einem schweren Herzfall nicht überall teilnehmen durfte, wo es einfach geheissen hat, der kann das nicht und der darf das nicht. Oder Franka, die die Sprache nicht hat können, eins von den wunderbaren Freundinnen von mir aus damals dann eben halt ein italienisches Kind. Und dann hat man mir gesagt, oh, mit dem Cinkeli darfst du nicht zusammenarbeiten. Und das ist Gerechtigkeit, das hat sich ausgesträubt in mir. Und ich habe dann auch nachher an der Schule, ich rede gerne, man kann mich also auch zurücknehmen. An der Schule habe ich dann auch immer versucht, mich für die Gleichstellung einzusetzen, schon als Schulkameradin. Und dann haben sie haben gesagt, man sagt mir Rosso. Sie haben gesagt, komm Rosso, gang, mach doch mal, sag mal dem Lehrer, das geht gar nicht. Und das hat mich dann auch in der Pfadi. Mein Leben war eigentlich immer geprägt von allen Menschen um mich herum. Und dort hat es Menschen, die anders dahergekommen sind als ich. Menschen, die nicht reden können, die ich ihre Lippen lesen kann. Das hat mir einfach gefallen. Und ich finde, ich habe nicht verstanden, warum sie nicht die gleichen Rechte haben wie ich. Und das war mein politischer erster Faden. Und ich sagte, das bin ich. Und zwar, solange ich bis in die Grube fallen kann.
Ich glaube, wir alle sind ja eigentlich umgeben von verschiedenen Menschen, aber du hast es dem von dir zum Ziel gemacht, auch mehr Sichtbarkeit zu schenken. Danke vielmals, Sapir. Du bist Inklusions- und Kommunikationsexpertin aus Zürich. Mit deinem Unternehmen begleitest du Organisationen bei der Umsetzung von Inklusionsprozessen. Du hast einen Bachelor in Unternehmenskommunikation und einen Master in Business Administration. Als Vizepräsidentin von Agile, im Schweizer Dachverband von der Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen, engagierst du dich besonders für Themen wie Arbeit, Bildung, Empowerment und Partizipation. Dort fokussierst du dich auf die Schnittstellen von Behinderung, Geschlecht und Migrationsgeschichte. Schön, bist auch du da.
Danke für die Einladung.
Willst du dich auch noch kurz beschreiben?
Sicher, also ich bin Sapir, ich bin 1,50 Meter gross. Das Gross ist mir sehr wichtig. Ich habe mittellange braune Haare, ich habe braune Augen und trage eigentlich immer eine goldige Brille. Heute passend dazu, ich habe immer gemachte Nägel, goldige Nägel, auf Beratung von meiner kleinen Nichte, die finde ich, muss ich in den Spark reinbringen. Und dazu passend habe ich so einen grünen, ja, ein grünes Teppies an und eine schwarze Bluse.
Danke vielmals. In der Schweiz gibt es momentan sehr viele Diskussionen über die integrative oder inklusive Bildung. Einige Politikerinnen und Politiker fordern wieder mehr Sonderschulen und Förderklassen. Inklusive Bildung ist aber, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach ein pädagogischer Trend, sondern ein Recht verankert in der UNO-Behindertenrechtskonvention. Sapir, hat die Schweiz ein Umsetzungsproblem, wenn es um inklusive Bildung geht?
Ja, hat sie. Weil, wie soll ich sagen, der Zugang zu Bildung wäre also nicht nur in der UN-Behindertenrechtskonvention geregelt, wo das wirklich weiterspinnt, wo von einem inklusiven Bildungssystem redet. Wir haben auch noch das Behindertengleichstellungsgesetz, das auch schon seit 2004 in Kraft ist. Und darum finde ich, man kann sagen, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das sage nicht nur ich, sondern das sagt auch der Ausschuss von der UN-Behindertenrechtskonvention, wo ja jeweils im Staat Bericht die einzelnen Länder auf ihre Verfehlungen hinweist. Und da haben wir ja einen Rüffel bekommen 2022. Und mal schauen, was bis zum nächsten Staatenbericht 2028 passiert.
Über das werden wir heute reden, wo die Knackpunkte sind. Danke vielmals. Manuel, du bist am Semi Muristalde Lehrer geworden und auch geblieben. Nachdem es mit verschiedenen Studiengängen wie Jus, Geschichte, Politologie oder Religionswissenschaften nicht ganz geklappt hat, das hast du selber gesagt, du hast dann Erfahrungen gesammelt bei Radio, Fernsehen und Print, unter anderem beim Radioförderband, beim SRF und bei der Tagwacht. Seit über 20 Jahren unterrichtest du als Klassenlehrer an einer 5. 6. Klasse an der Schule Tschannergut im Berner Westen und neben der Schule engagierst du dich politisch als Präsident Bern von der Stadt Bern und als Grossrat, zudem bist du auch Altstadtrat und Altstadtratspräsident. Du hast noch ein bisschen mehr private Sachen drin gehabt bei der Vorstellung, da kannst du vielleicht das jetzt gerade noch in deine Beschreibung einbauen.
Ja, also im Vergleich zu dir hätte ich gerne Haar, die fehlen bei mir und Nägel fehlen bei mir auch. Ich bin ein notorischer Nägelkauer, ohne Haar, habe eine markante schwarze Brille, trage heute ein Gilet aus dem Südschwarzwald in Gold und Rot. Das hat mich extrem alt, als ich da war. Ich habe mir das in Mehrfachausführungen gesucht, gerade mit Jeans, Diabetiker-Socken und eine von meinen grossen Leidenschaften, Sneakers in Weinrot.
Danke vielmals. Heute nach der Veranstaltung, du hast mir noch geschrieben, dass du auch DJ bist. Gehst du heute noch auflegen nach der Veranstaltung?
Nein, heute gehe ich nachher noch konsumieren. Ein anderer DJ.
Du bist schon so viele Jahre als Lehrer tätig und hast wahrscheinlich schon einiges miterlebt, mitbekommen und mitgemacht sozusagen. Wie hast du die Veränderungen und Entwicklungen erlebt jetzt gerade zum heutigen Thema? Was ist gelungen aus deiner Sicht und was nicht?
Also ich kann es vielleicht mit meiner eigenen Geschichte anfangen. Ich bin in der zweiten Klasse in eine Kleinklasse gesteckt worden, in Bern. Ich bin ein schweres, dann hat es geheissen POS, heute würde man auch ADHS oder irgendeine andere Bezeichnung brauchen. Also ich hätte mich nicht in die Schule wollen und ich habe dann verstanden, dass man mich hat rausgenommen hat. Die Veränderung, die ich merke, ist, dass ich heute bei mir in der Schule wäre, definitiv. Ich habe heute viele Schülerinnen, vor allem viele Schüler, die sehr ähnliche Bilder zeigen, wie ich das dann hatte. Und heute ist eigentlich selbstverständlich, dass die bei mir in der Regelklasse. Wie das dann rauskommt, ist dann auch die andere Frage, aber da sind sie.
Merci vielmals. Schon bei den Begriffen gibt es Unsicherheiten, die ihr wahrscheinlich auch merkt, wenn man mit Leuten über Inklusion, Integration und so weiter redet. Das habe ich immer wieder gemerkt im Gespräch und weiss das auch von Bildung Bern und vom LCH, dass man das eben immer wieder diskutiert. Und deshalb ist es mir noch wichtig, dass wir heute auch gerade zu Start versuchen, darüber zu reden, auch wenn es keine vielleicht abschliessende Lösung jetzt da gibt. Und ich habe für das ein Bild da, das kennen die meisten. Ich tue das schnell beschreiben. Es zeigt die Separation, die Integration und die Inklusion. Und überhalb von der Separation hat es zwei Kreise. Einer ist ein grosser, nur mit roten Punkten und einer ist ein kleiner mit farbigen Punkten. Also dort ist man getrennt. Denn die Integration zeigt einen grossen Kreis mit roten Punkten und innerhalb von dem Kreis nochmal einen Kreis mit farbigen Punkten. Und bei der Inklusion gibt es nur einen Kreis und alle Punkte sind gemischt, farbig in der Mitte. Und ich versuche jetzt mal eine kurze Einordnung zu machen und ihr dürft nachher mich korrigieren.
Machen wir gerne. Lehrer, ja gut.
Separation schafft Strukturen für Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen und trennt sie von den anderen, zum Beispiel durch Sonderschulen und spezielle Klassen. Integration ist das Gegenteil von Separation und möchte Menschen mit Behinderungen, mit Neurodivergenzen und so weiter nicht aussondern, sondern eingliedern. Dass Integration möglich ist, muss sich der einzelne Mensch aber an die vorgegebenen Rahmenbedingungen anpassen. Es gibt also klare Normen, an denen sich alle orientieren. Die Kinder in der Schule müssen sich also grundsätzlich anpassen. Es gibt bedingte Unterstützungen für schulische Heilpädagoginnen, schulische Heilpädagogen und auch Therapien und auch zum Beispiel den Nachteilsausgleich. Neben der Integration gibt es die Inklusion. Auch die Inklusion hat das Ziel, Menschen mit Behinderungen einzugliedern. Allerdings wird bei der Inklusion nicht erwartet, dass sich die einzelnen Kinder anpassen, sondern dass die Rahmenbedingungen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Das ist nicht ganz korrekt. Ich sehe schon. Franziska, du hast gerade eingreifen.
Ja, also mir ist wichtig, das, was du machst, dass Integration und Inklusion voneinander nimmst und sagst, es ist nicht das Gleiche. Mhm. Das ist so. Aber die Integration, so wie sie jetzt dargestellt hast, wir haben ja das föderale Bildungssystem und sogar kann man noch sagen, innerhalb von einem Kanton haben wir noch Gemeinderale oder sagen wir das Föderale im Kanton. Jede Gemeinde ist zum Teil noch ein bisschen anders gelagert. Und ich finde, Integration heute, so wie sie jetzt rein beschrieben hast, dass sich das Kind muss anpassen, wird viel Arbeit, die geleistet wird, hervorragende Arbeit, nicht ganz gerecht. Also eine Lehrperson heute weiss, es kommt auf ihre Haltung drauf an. Dort dazu gehören Ressourcen und die Haltung ist nicht die Schwäche vom Kind und die Anpassung vom Kind, sondern ein vielfältiger Unterricht. Also das ist so, die Integration ist so der Versuch, möglichst viel Inklusion zu machen. Und es gelingt je nachdem, wie die politischen Lager sind in einem Kanton oder in einer Gemeinde, besser oder schlecht.
Ich bin schon mal froh, dass das einordnest und auch sagst, das erlebe ich auch immer wieder. Ich bin in vielen Schulklassen, dass es eben sehr grosse Unterschiede auch herrschen. Und auch schön, dass die Lehrpersonen schon mal ein Kränzchen wendest, auch, dass da viel gemacht wird. Habt ihr noch Ergänzungen?
Ja, ich glaube einfach, es ist wichtig auseinanderzuhalten, dass Inklusion ein Systembegriff ist, während Integration nicht per se ein Systembegriff muss sein. Bei Inklusion geht es vor allem um die übergeordneten Strukturen, um die übergeordnete Barrierefreiheit und Zugänglichkeit. Und es ist darum wichtig, weil wenn man ein inklusives System hat, kann man automatisch mehr Leute integrieren. Ich meine, das ist völlig klar. Oder ein inklusiveres System gibt es in dem Sinn eben gar nicht. Es gibt entweder Inklusion oder es gibt keine Inklusion. Und wir haben de facto eben kein inklusives System. Und darum stimmt in der Praxis schon das, was Franziska sagt, dass man einfach versucht, möglichst gute Integration zu machen. Aber wenn man von Inklusion als Begriff redet, reden wir von einem Gesamtsystem, wo muss angepasst werden. Also nicht nur in den einzelnen Klassen oder einzelnen Schulhäusern, sondern die ganze Bildungslandschaft und das ganze Bildungssystem.
Viel wird ja von einer Vision geredet. Wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil hinter dieser Vision versteckt man sich auch politisch schon seit Jahren. Ja, man hat die tolle Vision und man wüsste doch, das ist ein Ideal. Und ich finde, immer von dieser Vision zu reden, wir werden uns selber auch nicht gerecht. Ich glaube, wir können dieses System verändern, weil sie sind ja auch Mensch gemacht. Es ist nicht irgendeine Naturkatastrophe, die von uns zugekommen ist und irgendein Bildungssystem zusammengewürfelt hat. Darum bin ich nicht so Fan von diesem Visionsbegriff, weil viele Leute, die keine Inklusion wollen, immer von der Vision reden.
Das Feigenblatt, gell?
Genau.
Ich erlebe Grenzen in meinem Alltag eher fliessend, als dass da drei Systeme nebeneinander sind. Insbesondere, wir sind ja im Kanton Bern seit Jahren mit dem Artikel 17 zur Integration angehalten. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Genauso haben wir den Auftrag, individualisieren, auf jeden Schüler, auf jede Schülerin einzeln einzugehen. Und wenn man diese zwei Sachen miteinander kombiniert, ist man schon nach an einer inklusiven Schule, weil ja jedes Kind das bekommt, was es individuell braucht, was ihn weiterbringt, wo wir mit ihm arbeiten können, wo es mit uns umgehen kann. Und die Individualisierung, die immer mehr Einzug hält, führt zu einer Aufweichung von integrativen Strukturen hin zu inklusiven Strukturen. Ich lebe an einer Schule tagtäglich, wo ich nicht mehr benennen könnte, ob wir inklusiv oder integrativ sind. Insbesondere auch dort, wo wir dann merken, dass wir manchmal durchaus auch separative Elemente brauchen, für das wir die anderen Systeme können aufrechterhalten.
Ich weiss, im Kanton Solothurn haben wir dann angefangen und haben das Gefühl gehabt, wo wir Kleinklassen, ich bin diese sogenannte Madame-Pilotprojekt, und ich habe das dann eben wirklich aus Kantonsröte angezogen und dann hat man ein Pilotprojekt gemacht. Am Schluss hat man etwa 7 Piloten gehabt, aber erst um eine Landung, wenn man so will. Und dort hat man gemerkt, drinnen, dass die Leute wirklich das Gefühl hatten, ja, wenn man ja Kleinklassen schon im Zimmer neben der Regelklasse hat, ist ja das schon eine Integration. Und sie gehen ja zusammen auf die Schulreise und sie können zusammen turnen. Und das hat dann einen Wandel gebraucht über die Zeit. Und es gibt ja seit den 80er Jahren gibt es ja eigentlich erfolgreiche Gemeinden, wo ich staune, wo ich sehe, wo das aber dann haben wirklich sich in diesen Rahmen bewegen und das Gefühl hatten, hey, nein, so nicht. Wir haben ein anderes Menschenbild. Und das ist, du hast ja auch noch gesagt, Menschenbild. Mhm. Ich glaube, das ist das Zentrale, wo muss kommen. Aber Separation ist zum Teil, gibt es wirklich so, dass es nicht gut ist und zum Teil braucht es. Aber das ist auch, das braucht auch ein Kind, das keine Diagnose hat, braucht manchmal ein separates Fenster noch.
Wenn ich euch so zuhöre, tun es eigentlich relativ gut. Du hast gesagt, fliessend, es läuft. Bei dir habe ich auch rausgehört, wohlwollend, es läuft gut soweit. Wenn wir jetzt aber Politik, ich habe es bei dir kurz angesprochen, da gibt es ja durchaus auch kritische Meinungen. Es gibt wieder Kantone, die definitiv wieder einen Rückzieher machen, sozusagen, zurückrudern oder neue Lösungen finden. Wir haben auch schon in einem anderen Podcast über das geredet gehabt. Wie empfindet ihr denn das im Moment, dass wir jetzt eigentlich wieder, also wir hätten auch die Zeitung können lesen, die Integration ist gescheitert, also sehr harte Worte. Also wie erlebt ihr das? Oder was macht das mit euch?
Mir nervt das. Und wenn man Bildungswissenschaft gleich ernst wird nehmen wie die Gesundheitswissenschaft, also das Gesundheitswesen, würde gleich ernst nehmen, wo jeder froh ist, wenn man irgendwie für eine Krankheit, wo jeder kann und jede kann treffen, Entwicklungen macht und die Studien anzieht. Wenn man die Bildungswissenschaft hat, genauso Studien. Wenn man die würde ernst nehmen, wären wir schon viel weiter. Politisch und gesellschaftlich nimmt man einfach die Studienlage nicht ernst. Und das nervt mich. Sie ist nicht gescheitert. Man lässt sie scheitern, wenn man die Haltung und die Finanzen und die Ressourcen nicht dazu stellt.
Ich glaube, man vermischt zwei Sachen. Also einerseits kann man nicht abstreiten, dass Bildungserfolge zum Teil nicht der sind, wo man sie gerne hätte. Und wenn man gerade Französisch anschaut oder so, dass zum Teil in den Kantonen katastrophale Resultate und so weiter, das ist auch im Deutsch sind wir vielleicht nicht mehr dort, wo wir gerne wären. Und diesen Fakt, den kann man nicht wegdiskutieren. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man das eben auch vermischt mit anderen Themen und dass zum Beispiel der Integration oder der Inklusion, die da hängen, dass das Problem dort ist. Das Problem liegt vielleicht an einem anderen Ort und nicht dort. Und man muss die beiden Fragen voneinander trennt angehen, wenn man sie super angehen will. Wenn man heute fordert, dass es wieder Kleinklassen geben soll, habe ich das Gefühl, also wir haben in der Stadt Bern nach wie vor 2-3 Kleinklassen und die braucht es unbestritten. Also das sowohl...
Sind das Sonderschulen?
Nein, es sind einfach Klassen, wo Kinder, die weder mit dem inklusiven noch mit dem separativen Setting zu Schlag kommen, dort in einem kleinen Rahmen.
Und dann vielleicht mit einer Reintegration.
Ja, wieder mit einer Reintegration, temporär.
Also Inseln.
Inseln haben wir noch zu wenig. Es ist dann wirklich halt Klasse. Und das braucht es durchaus, oder? Und vielleicht ist die Erfahrung, dass es das durchaus braucht, kommt bei ein paar Leuten falsch an.
Mhm. Oder? Dass es dann wirkt, als hätte es nicht funktioniert.
Ich kann nur sagen, mir persönlich, als in der zweiten Klasse, hat das wahnsinnig gut getan. Ich bin heute dankbar, habe ich dann in die Kleinklasse dürfen, bin ich dann rausgenommen worden, weil ich auch Klasse gelitten habe. Heute würde man es nicht mehr so machen, aber ich bin sicher, dass ich heute auch froh wäre, eben um ein Tempo.
Aber braucht es das Kind, das ist, oder braucht es der Mensch, oder braucht es ein System, das nicht dazu steht, dass das System noch ein bisschen verändern muss? Das ist für mich immer.
Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Oder? Und ich glaube, Sabir, das würde mich noch wundern, du hast schon vorher gesagt, von zwei Systemen hast du geredet. Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil das ist schon noch interessant, wie du das siehst.
Also es ist ja so, nachdem das BIG dann doch irgendwann gekommen ist und dann das Recht auf Bildung auch festgeschrieben war, hat man ja behauptet, man würde jetzt ganz viele Ressourcen in die, man nennt es dort jetzt integrative Schulung, investieren. Und das Ding ist einfach, gell, wir haben zwei separate Systeme. Wir haben, zum einen haben wir die Sonderschulen und zum anderen haben wir die Regelklassen und dann haben wir noch zwischendrin Kinder mit Sonderschulstatus, die in Regelklassen sind. Und es ist einfach de facto so, wenn man parallele Systeme hat, mit parallelen Strukturen, die teilweise untereinander nicht, sage ich mal, optimal kommunizieren. Ich denke, das merkt man vor allem bei den Kindern, die einen Sonderschulstatus haben und in der Regelklasse sind zum Beispiel, dass man dann einfach auch ganz viele Ressourcen verliert, weil die in diesen Strukturen wie verloren gehen. Also ich bin einfach dafür, dass man sich mal grundsätzlich überlegt, was für ein Schul- und Bildungssystem wollen wir und dann irgendwie ganz gezielt in ein System investiert. Aber das Problem ist, und da möchte ich auf etwas zurückkommen, was du vorher gefragt hast, oder was macht das mit uns, so die Idee, wir müssen wieder zurück zu der Separation. Der Diskurs ist stark von ableistischer Rhetorik geprägt, also von sehr diskriminierender Rhetorik gegenüber Menschen mit Behinderungen. Wir werden für jede Überforderung als Kollektiv, das System hat, verantwortlich gemacht, respektive die Kinder, die in diesem System sind, oder auf dem Buckel von der Allgemeinheit wird jetzt da irgendein Experiment gestartet und so weiter. Und weil es eben auch immer rhetorisch so emotional aufgeladen ist und die Facts, die es gibt, die gibt es in der Forschung, die gibt es mit Sachen, die ausprobiert werden, wie nicht angezogen werden, sind wir halt noch dort, wo wir sind. Und ich glaube, was mich einfach massiv stört an dem, ist so die Idee, dass wir jetzt da irgendwelche Leute, Kinder haben, die nicht der Norm entsprechen und die muss man jetzt zusätzlich da reinholen und das ist so viel Ressource und das ist so schlimm. Also Fakt historisch ist, dass man als Gesellschaft die behinderten Leute nicht hat wollen und künstlich separiert hat. Weil seit es organisierte Gesellschaften gibt, gibt es Menschen mit Behinderung. Das ist nichts Neues. Und man muss jetzt eigentlich einen historischen Fehler von der Gesellschaft korrigieren, in dem, dass man investiert. Und trotzdem wird es irgendwie so dargestellt, dass wenn das Charity wäre, von Seiten von einer nicht behinderten Welt. Und manchmal habe ich da wirklich bei aller Empathie für die Herausforderungen, die es gibt, die nimmt jeder wahr, die nehmen auch wir wahr, die beschult worden sind. Also bei aller Empathie, die ich manchmal aufbringen will, ist mein Verständnis dann doch limitiert.
Ich habe auch, nachdem ich mit dir geredet habe, im Vorgespräch, habe ich auch viel recherchiert und ich habe schon noch eindrücklich gefunden, weil ich den Blick so oder einen anderen Blick hatte. Und ich habe noch etwas gefunden, was mich noch zum Nachdenken gebracht hat. Und ich glaube, das spricht, was du auch sagst. Wieso reden wir bei der Inklusion über Defizit von Menschen statt über Defizit vom System?
Das macht man nicht nur bei Inklusion. Das macht man im Schulwesen, ist man jetzt dran, dass man anfängt. Mit einer Note, die du machst. Wo wir im Kanton Solothurn gibt es Abstimmung im Kantonsrat, weil wir wieder Noten, ja oder nein. Man hört nicht eigentlich auf einen Lehrerverband, der sagt, nein, es hat gut funktioniert, bitte kommt nicht mit den Noten etc. Man hört nicht. Das macht man systembedingt. Ist der Mensch immer noch, auch bei den anderen Kindern, oder sagen wir, bei den normalen Kindern, bei den neurotypischen Kindern, sollte man auch eigentlich aufs Defizit schauen. Auch bei uns schaut man aufs Defizit. Und das ist ein grosser Schritt, den wir noch müssen anbringen. Das ist nicht einzig und allein bei den Kindern, die Ressourcen mehr sollten haben. Das finde ich nicht. Das macht man auch bei allen Kindern. Aber was mich enorm stört, ist, dass wenn man über das Kind redet, dass man zuerst das Gefühl hat, es kostet. Es wertet Kosten, die ein Kind generiert. Auch bei neurotypischen Kindern, wenn es irgendeine Therapie, sonst etwas braucht, ein Trauma hat oder so. Die Kosten werden in den Vordergrund gestellt und hier im Bundeshaus ist das Kind quasi der Wandelhalle nur bedingt angekommen. Ich wünschte mir, der LCH hätte die Lobby wie der Markus Ritter mit seinem Bauernverband. Wir könnten wirklich...
Absolut.
Also, es ist wirklich... Schaut, wir haben einen Vorstoss gehabt, ganz kurz. Dort ist es darum gegangen, dass man in jedem Kanton das Kinderrecht stärken und der Bund standardisiert muss monitorisieren, werden die Rechte der Kinder umgesetzt oder nicht. Das ist mein Kantonskollege von der Mitte, Stefan Müller-Altermatt, hat den durchgebracht im Nationalrat. Ich habe einen Vertreter im Ständerat und mit 2 Stimmen Nein hat man den abgeschmettert und hat gefunden, das braucht man nicht, das kann man den Kanton überlassen, schaut ja der schon klein. Und stellt euch mal vor, man würde jede Gemeinde oder jeder Kanton würde ein Brustkrebs-Screening selber machen oder kardiologisch oder sonst irgendwelche standardisierte Screenings würde man einfach so machen. Bei den Kinderrechten schaut man nicht an. Das Kind ist einfach der Politik noch nicht der Wert. Es ist herzig, es ist nett. Und erst wenn es ein Erwachsener ist, ist es der Unbedingt.
Man muss es leisten.
Man muss es leisten, ja.
Ich möchte aber ganz kurz etwas zu dem sagen. Ja, die defizitorientierte Haltung, die wird überall gemacht. Bei Behinderungen ist es halt einfach so, dass es dann als Legitimation für Segregation gebraucht werden, weil man hat ja einen Ort, wo man die Kinder dann abschieben kann und das ist dann die Sonderschule. Und ich glaube, das ist das, wo wir heute auch ein bisschen darüber reden, die Problematik, dass ganz viele kann man nicht einfach irgendwo abschieben, irgendwelche Institutionen. Und bei uns Menschen mit Behinderungen, wenn wir das Label haben, ist das eben möglich. Und auch teilweise finde ich heute auch noch möglich, ohne die Fälle kommen wir auch über, im Dachverband oder in anderen Organisationen, ohne dass teilweise ein Kind auch angehört wird oder im Zentrum steht, auch zu dem, was du in den Kinderrechten gesagt hast, oder weil wir dort auch einen Adultismus haben und dann die Erwachsenen irgendwie etwas entscheiden und die Eltern sind in einer anderen Position wie Lehrpersonen und wenn es schlecht organisiert ist, gibt es dort noch ein Machtgefälle etc. etc. Und ich glaube, dort ist die Herausforderung.
Der Kanton Bern hat vor 2 oder 3 Jahren einen interessanten Schritt gemacht. Interessant nicht, weil er spektakulär wäre, sondern weil das Bewusstsein dafür, glaube ich, bei vielen Lehrpersonen erst dann vorgekommen ist, nämlich dass Sonderbeschulungen hat von der Gesundheitsdirektion zur Bildungsdirektion verschoben. Es war eine riesige Geschichte, administrativ. Und es hat aber wirklich ganz viele Leute gehabt, die nicht gewusst haben, dass das 2 verschiedene Direktionen sind, die eigentlich auch nicht glaub gross miteinander geredet haben. Und das ist dann schon die Versinnbildlichung von diesen 2 Systemen, die dort nebeneinander funktionieren. Ich persönlich wäre noch froh, man würde, wenn man über Inklusion redet, nicht die Diskussion auf die Schule beschränken. Weil sonst kommt genau das, oder? Vom Projekt, vom Labor und so weiter, oder? Also, das Ziel, Inklusion funktioniert, glaube ich, auch dann nur, wenn rundum in der Gesellschaft das Ziel auch mitverfolgt wird und nicht die Schule quasi das Ausprobierlabor ist von Inklusion und rundum, also kaum bist du aus dem Schulzimmer oder aus dem Schulhaus draussen, ist dann die Inklusion wieder nicht mehr da. Und ich glaube, diesen Druck, den spüren wir als Lehrperson auch sehr stark. Also, auf uns lastet quasi die Inklusion, oder? Und wir sind angehalten, der tut sie umzusetzen. Aber außerhalb von meinem Schulzimmer spüre ich den Druck eigentlich fast nie, außer bei Bushaltestellen.
Wieso?
Ja, weil dort wird überall massiv diskutiert, ob man wirklich 500.000 ausgeben will, für das Behindertengesetz Umsetzung zu machen, dass man eben mit dem Rollstuhl in Bus kann oder nicht. Dort findet die Diskussion statt, aber sonst eigentlich nie.
Die Chance ist, dass man es einfach macht und auch mit gewissen Schwierigkeiten. Die Chance ist, dass Lehrpersonen einbezogen sind, auch in die Weiterentwicklung. Der Lehrerverband hat super Positionspapier, das man brauchen in den Kantonen, wo die Politikerinnen und Politiker, die finden, wir gehen nicht zurück, wo sie wäre ein Rückschritt, sich darauf abstützen und auch Forderungen stellen können. Und die Chance ist, wenn man wirklich sagt, wir haben eine Haltung, fertig. Wir sind die Fachleute und uns redet man nicht rein. Also wenn man die Lehrpersonen so ernst wird nehmen wie der Arzt, die kommen halt immer wieder mit dem Gesundheitswesen, weil da hat jeder eine Angst. Oder wenn einer etwas spürt, der Mensch, dann geht er zum Arzt und will eine Diagnose und will Unterstützung und hat sofort Verständnis, dass er dann vielleicht eine spezielle Behandlung braucht. Und ich möchte das einfach auch, dass man uns Lehrpersonen als Fachperson in der Gesellschaft wahrnimmt, in der Politik und in der Gesellschaft, weil wir sind Fachpersonen. Und dahingehend wissen wir auch, was es eigentlich braucht. Und wenn ich jetzt freimütig sage, eigentlich braucht es in jeder Klasse zwei Lehrpersonen, die dort sind, fix mit dieser Klasse arbeiten. Dann könnte man haufen. Also es ist jetzt einfach so ein Modell, das ich schon länger so mal im Kanton Solothurn mit einem Kollegen dann angeschaut habe und die Integration eben den ersten Pilot gemacht habe. Aber man hat dann gesagt, das kostet viel mehr. Und das stimmt nicht. Jetzt werden einfach noch Ressourcen werden jetzt in den Sonderschulen gebunden, die viel teurer sind. Und wenn man die auch noch in die Regelklasse mit reingeben, wäre viel mehr da.
Und also wenn man das Geld dann in die Regelschule einfließen lassen und nicht in ein separates
Angebot. Das Separate ist immer teurer.
Und das, was du sagst, hat ja Dagmar Rösler sehr schön gesagt, das Vertrauen in die Lehrpersonen. Wir müssen dann auf die Lehrpersonen auf jeden Fall noch eingehen. Ich habe euch aber noch etwas mitgebracht, und zwar ältere Stimmen. Auch die sind noch wichtig, dass wir uns die anhören, weil die sind heute, muss man sagen, nicht so gut vertreten. Und ich habe das als Audio mitgebracht und wir lassen doch gerade zusammen rein. Es sind zwei Mütter, die ihr gerade gehört.
Unser Sohn ist als Frühchen zur Welt gekommen und aufgrund dessen sehbehindert. Er ging integriert in den Regelkindergarten. Wir hatten das Gefühl, dass unser Sohn als Last empfunden wurde. Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Therapeuten und Eltern empfanden wir von Beginn an als erschwert. Natürlich braucht es eine angepasste Infrastruktur und die Bereitschaft, an Schulungen teilzunehmen. Oft sind es jedoch Kleinigkeiten, die vieles bewirken können, wenn seitens der Schule Verständnis, Bereitschaft und Offenheit da ist. Ansonsten geschieht die Integration nur auf dem Papier.
Unser Sohn, der Fabrice, hat Epilepsie und einen seltenen Gendefekt, das heisst Noonan-Syndrom 10 und ADHS. Der Fabrice ist immer in der Sonderschule auf Freiburg. In der Schule sind Schwerstbehinderte und gleichzeitig auch weniger behinderte Schülerinnen, was uns immer schade hat gedacht. Die weniger Behinderten mussten eigentlich ein bisschen zurückstecken, weil die Schwerstbehinderten zum Teil 1:1 Betreuung haben müssen. Wir finden eigentlich, es ist schade, dass man die gemischt hat, weil so hat man die vielleicht ein bisschen mehr fördern.
Ja, die persönlichen Geschichten zeigen, dass eben hinter allen Konzepten auch Kinder, Eltern und Lehrpersonen stehen. Und genau deshalb diskutieren wir auch sehr emotional, auch wenn wir von Integration und Inklusion reden. Wir haben gehört, die Last, die empfunden wird, erschwert die Zusammenarbeit in die Integration bzw. Inklusion nur auf dem Papier, fehlende Förderung. Was ist euch jetzt durch den Kopf, wo ihr die zwei Mütter gehört habt?
Ich hatte in meinem Schulalltag beides. Also ich hatte tatsächlich, dass jemand gefunden hat, weil das Kind immer, wenn es auf die Toilette musste, zwei Leute gebraucht hat, die geholfen haben. Das war ein Kind, ein mit Muskeldystrophie Duchenne. Und dann hat das System bei uns hat es Leute gegeben, die gefunden haben, das machen wir nicht und wir wollen das nicht. Also den Bub kann man wegen dem nicht nehmen. Und ich verstehe die Mutter und wir haben uns dann aber durchgesetzt und es ist selbstverständlich gegangen. Die Haltung hat man müssen bei diesem Kernteam müssen ändern.
Aber wie ist dir das gelungen, eine Haltung zu ändern?
Das ist gelungen, indem dass man mit der Klassenlehrperson, die die Haltung auch schon hatte, dass man einfach dem Team gesagt hat, das ist nicht ein Wunschkonzert, wir haben den Auftrag und ihr müsst zusammen müsst ihr mit uns das umsetzen. Wir können aber schauen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, dann können wir auch euch unterstützt. Also wir haben eigentlich die Belastung vom Kind weggenommen. Sie hat auch Franziska geheissen, meine Kollegin. Wir haben sie vom Kind weggenommen und haben den Lehrer gefragt, was er braucht, damit er das könnte leisten, mitleisten mit uns zusammen. Und dann hat er das gesagt, damit das versuchen zu organisieren, auch mit der Mutter zusammen. Man hat dann gemerkt, dass sie Berührungsängste mit einem Giel auf Toiletten ausmachen und Ängste, solche Ängste. Und das hat nicht problemlos funktioniert.
Was wäre passiert, wenn nicht das Team mit dieser Haltung daher wäre?
Das habe ich mich gar nicht gefragt und wir haben es geschafft. Mit dem bin ich manchmal auch nicht so beliebt, weil ich halt wirklich, aber das, ich habe das am Anfang gesagt. Es ist einfach, das braucht es.
Ja.
Das Frauenstimmrecht hätten wir auch nicht, wenn wir gesagt hätten, ja, jetzt machen wir es nicht mehr, oder? Hören wir auf, die Männer haben ja schon recht. Nein, durchziehen.
Es ist aber ja so, dass die Realität auch noch, das ist jetzt ein Beispiel von einem.
Das andere haben wir auch.
Wie?
Das andere haben wir auch als Eltern gefunden, mein Kind muss zurückstecken, aber mehr von den Kindern, die keine Diagnose hatten, haben die Eltern klar gefunden, mein Kind kann zu wenig gut rechnen, weil die sich immer ums andere Kind kümmern.
Ja, das ist ja gängige Kritik dann auch, genau.
Und das stimmt.
Ja.
Also da haben wir auch, Forschungslage ist klar, das stimmt nicht. Das profitieren alle. Und überdimensional können Menschen mit einer Behinderung nachher im Arbeitsmarkt und im weiteren Verlauf sie sogar stärker. Und wenn wir jetzt von Kosten reden, dann ist die Gesellschaft weniger belastet, weil sie nachher auch im Arbeitsmarkt gut eingesetzt werden. Das profitieren alle.
Also, ich bin ganz erstaunt, dass das Wort Ressourcen noch nicht gefallen
ist. Ja, ich wäre jetzt könnte nicht kommen.
Aber gesagt, bevor wir zu der Musik kommen, ich würde gerne noch von dir hören, du bist ja noch voll am Schulgehen, du hast mir ein bisschen erzählt, wir dürfen jetzt nicht über deine Klasse so reden natürlich, weil das auch öffentlich ist, aber wie erlebst denn du das? Es ist jetzt ein Kind in einer Klasse, aber oftmals ist es ja nicht ein Kind.
Ja, jetzt, wenn du mit zu mir kommst, hast du gesagt, du musst das machen, zu gehen, dann hätte ich gefragt, wo kommt denn die Entlastung her, oder? Die ist ja im Moment nicht unbedingt gegeben. Also, wir haben Fachpersonenmangel bei den Heilpädagogen, wir haben Fachpersonenmangel bei den Lehrpersonen. Und ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Klasse 23 Schüler. Früher, wo es Kleinklassen gegeben hat, wären 8 von denen allein schon eine Kleinklasse gewesen mit all dem, was sie mit sich umtragen. Dann habe ich noch eine BVSA Int, wir haben Flüchtlinge und so weiter. Und wir sind am Anschlag, definitiv. Also, das kann man sagen. Meine Heilpädagogin ist nicht ausgebildete Heilpädagogin, weil wir nie mehr finden, sondern die hat auch eine pädagogische, aber nicht eine heilpädagogische Ausbildung. Und wenn jetzt noch der Auftrag käme, du musst das Kind mit Muskeldystrophie oder so in die Klasse nehmen, müsste ich sagen, jo, wo kann ich denn, wo komme ich denn die Entlastung her, für das zu stemmen? Weil es geht nicht auch noch, wir sind schon jetzt an Grenzen und manchmal ihre Überforderung. Und das ist genau die Frage, wo kommen denn die Ressourcen her? Wer spricht sie? Wer gibt sie? Und vor allem, und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, wo man unbedingt, hat man schon bei der Integration hat man das viel zu spät gemacht. Wo fangen dort Ausbildungsstätten an mit Ausbildungen, die mich als Primarlehrperson mitbefähigen, dort können zu arbeiten? Ich habe das immer gemacht, bei uns war das kein Thema, null. Weiterbildungen gibt's, ja, die kann ich machen, aber es ist null Thema gewesen. Heute ist es ansatzweise Thema, glaube ich, bei den PHs, aber auch dort ist inklusive Schule oder integrative Schule noch nicht wirklich ein grosses Thema.
Bei mir ist es auch schon ein Moment her, aber ich würde das unterstreichen, dass es auch vor 10 Jahren zu wenig gewesen ist. Und ganz vieles, was du gesagt hast, ist ja auch vom LCH und von Bildung Bern im Positionspapier drin. Und das finde ich schon noch wichtig, dass wir das nachher noch ein bisschen
genauer... Wenn wir zu diesem Ziel wollen, müssen wir auch dort anfangen und dort Ressourcen schaffen. Ja.
Nur schnell einzelnen. Zu den Ressourcen, die du gefragt hast, wie wir es gemacht haben. Wir haben nachher über die HPSZ, das Heilpädagogische Sonderschulzentrum, das wir auch noch haben, haben wir nachher Schulhilfen. Wir haben gesagt, wir müssen irgendeine Lösung haben. Und die Schulhilfen, die dann nur spezifisch in den Schulen, in der Schule waren, für unterstützen bei genau solchen Sachen. Also Toilettengänge, Essen, all diese Fragen, die halt einfach schwierig waren, dass man nicht als Lehrperson denn diese Sachen hat zu häufig müssen machen, aber als Lehrperson natürlich auch mit. Das hat man gezahlt, hat man angebracht in dieser Gemeinde und über das HPSZ. Und ja, wir haben ein Problem, dass wir zu wenig Lehrpersonen haben, aber wegen dem können wir nicht, also wir haben auch in anderen Branchen zu wenig und da müssen wir uns anstrengen, zusammen von der Politik und mit den Lehrpersonen, dass wir ein Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass man, und das ist glaube ich auch eine von den Positionen im Positionspapier vom LCH, dass man einfach attraktive Arbeitsbedingungen hat und dass man attraktive und wertschätzende Haltung gegenüber Lehrpersonen hat und umkehren. Die Hauptlehrperson, das wäre mein Wunsch, die Hauptlehrperson in der Klasse hat einen Master, sprich ist die Heilpädagogin. Und der Bachelor, Primarlehrperson, ist quasi die Assistenz. Und dann bin ich über, also die Assistenz, oder hat einfach die Hauptverantwortung ist bei der Heilpädagogin. Und ich glaube, das würde ein Bild geben, wo auch wird interessant werden, dass man zuerst hat man den Bachelor und dann macht man noch den Master. Weil es machen einfach zu wenig Lehrerinnen und Lehrer nach dem Master. Also Heilpädagogin. So.
Ich könnte das gerne nachher anschauen. Ich glaube, die Ausbildung von der Lehrperson und Lehrpersonen sind sicher noch das Thema. Bevor wir zu der Musik kommen, eigentlich wäre sie schon ready, möchte ich aber von dir nochmal, Sapir, hören. Du hast mir noch erzählt von Kanada. Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, die haben ja ein sehr inklusives System.
Sie haben schon in den 80er Jahren gesagt, wir tun einfach in ein System investieren und das Sonderschulsystem abschaffen. Und in Kanada, außer in einzelnen Bezirken, gibt es schon auch noch Sonderschulen. Ganz wenige Angebote in Kanada werden aber alle in der Regelklasse unterrichtet, wo auch natürlich mit dem, was wir auch haben, Sonder- und Heilpädagogen sind dann in der Regelklasse, die verschwinden ja nicht einfach so, die braucht man ja gleich noch. Und dann gibt es so individuelle Lehrpläne dann auch für die Population eben, die das dann braucht. Und die individuellen Lehrpläne werden dann von den Heil- und Sonderpädagogen ja sozusagen durchgesetzt. Das System ist sicher auch in Kanada nicht ohne Kritik. Also es gibt auch dort Kritik. Aber ich denke, und ich kenne viele Leute, die das gemacht haben, es wird auch in der Schweiz angeboten, eine Bildungsreise auf Kanada, um sich das mal anzuschauen, würde sich vielleicht lohnen.
Bildungsreise, das klingt super.
Ja, also man kann es auch googeln, Bildungsreise auf Kanada, und dann kann man...
Ich hoffe aber, dass Sie dann den ersten Podcast finden. Ja.
Vielleicht mit dem Stichwort Kanada nicht. Aber kannst du ja ausprobieren, sagst du sonst dann.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Wir kommen nämlich jetzt zum ersten musikalischen Teil vom Abend. Der Jeremy ist mit der Trisomie 21 und einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen. Nach einer Herzoperation mit Herzstillstand und anschliessendem Koma ist die Musik zu seiner grossen Leidenschaft geworden und auch zu seiner Sprache. Er hat unter anderem Konzerte in London, in Wien, in Los Angeles und in Kopenhagen gegeben. 2025 ist er mit dem International Young Musician Award in Washington D.C. ausgezeichnet worden und ist im berühmten Kennedy Center auftreten. Ebenfalls 2025 ist eine SRF-Dokumentation von der Stiftung Denk an mich über seine musikalische Reise erschienen. Dort hat man ihn auch mit seinen Geschwistern gesehen, Johanna und der Silas, wo sie nachher auch werden zusammen da als Trio und als Duo dann heute auftreten. Ich freue mich sehr, mega schön, dass ihr da sind. Ganz herzlich willkommen, Jeremy, Johanna und Silas. Passend zu dem wunderschönen Saal, also auch die Musik, mega schön. In diesem Teil möchten wir noch auf persönliche Erfahrungen eingehen. Und eigentlich wären zwei Gästinnen hier auf der Bühne gewesen. Camilla ist da, die ich euch gerade vorstellen. Und Rachel Spierig ist auch noch angekündigt gewesen. Vielleicht haben das die einen oder andere gesehen. Sie hat leider heute aus persönlichen Gründen müssen absagen. Und wir haben aber gefunden, wir machen das zweite, gell? Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit miteinander. Das ist doch auch schön. Camilla, du hast in Zürich, in St. Gallen und in Perth, Australien studiert. Während deinem Masterstudium in internationalen Beziehungen hast du dich immer mehr für das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen angefangen zu interessieren. Du hast deine eigene Erfahrung als Frau mit einer körperlichen Behinderung, hat deinen Blickwinkel geöffnet für andere Lebensrealitäten von Menschen mit anderen Behinderungen in der Schweiz. Heute bringst du dein Wissen und deine Erfahrung als Projektleiterin Politik und als Mediensprecherin von Pro Infirmis ein. Schön, bist du heute da.
Danke vielmals für die Einladung.
Willst du dich auch noch kurz beschreiben?
Sehr gern. Ich bin Camilla. Ich habe mittellange blonde Haare, blaue Augen. Bin, wenn ich stehe, etwa 1,65 groß. Ich hocke heute hier in meinem manuellen Rollstuhl, habe Jeans an und ein rosa Hemd.
Danke vielmals. Mich würde wundern, wie hast du deine eigene Schule und auch Ausbildungszeit erlebt, gerade mit dem Blick auf Inklusion?
Ich habe mir sehr viele Gedanken über meine Schulzeit gemacht und dann festgestellt, Jesus Gott, der erste Schultag ist schon 25 Jahre her, was irgendwie lang tönt. Ich weiss noch, meinem ersten Schultag bin ich mega nervös gewesen und ich bin heimgekommen und habe dann meinen Eltern verzweifelt gesagt, weisst du, wenn ich die Hausaufgaben nicht machen kann? Und dann haben beide ein bisschen gelacht, weil beide meine Eltern sind Lehrpersonen. Also es war nie ein Problem gewesen, dass ich die Hausaufgaben nicht machen konnte. Ich habe immer gedacht, ich bin das Paradebeispiel für Inklusion in der Schule gewesen. Ich habe seit Geburt eine körperliche Behinderung, die progressiv ist. Also in der Primarschule konnte ich auch noch laufen. Ich hatte schon einen Rollstuhl gehabt und mein Ziel war eigentlich immer gewesen, zum Jahr nicht auffallen. Ich war das einzige Kind mit einer sichtbaren Behinderung an der Schule. Alle meine Freundinnen, mein Umfeld waren nicht behindert. Und ich habe immer gedacht, das ist super. Also ich bin wie normal, ich gehöre dazu. Und ich habe jetzt aber im Erwachsenenalter oder wie mit der Zeit dann gemerkt, das ist eigentlich ja gar nicht inklusiv. Ich habe mich nicht wirklich mit anderen Menschen mit Behinderungen austauschen, weil ich gedacht habe, nein, man sollte es mir irgendwie gar nicht unbedingt anmerken. Ich will das nicht. Und habe dann wie erst im Erwachsenenalter den Austausch gesucht mit anderen Menschen mit Behinderungen, weil ich doch gemerkt habe, die Erfahrungen, die sie machen, die sind unterschiedlich von denen, die ich gemacht habe. Und irgendwie ist es mega streng. Immer die sind, die in Anführungszeichen die Extrawurst braucht. Für mich hat man einen Treppenlift im Schulhaus eingebaut in der Primarschule. Kommen auch, ist man in den Sinn gekommen, weil die Lehrperson nicht will das Klassenzimmer wechseln. Ich bin zugeteilt worden. Halt in der Klasse sind es gewisse Lehrpersonen, die den Jahrgang übernommen haben. Und in der Primarschule haben die dann nicht wollen tauschen mit denen im EG. Dann hat es einen Treppenlift gebraucht. Und mir ist auch noch in den Sinn gekommen, in der Primarschule bin ich auch im Sportunterricht dabei gewesen, mit der Frau Fessler, die mich unterstützt hat. Und ich habe heute noch meine Eltern gefragt, weil ich habe als Kind mir nicht Gedanken gemacht, wie ist jetzt die Frau Fessler gefunden worden, wer zahlt die Frau Fessler, sondern sie war dabei gewesen. Und ich bin mega froh gewesen, meine Mami gesagt, ja, die Schule hat sich um das gekümmert. Sie hat nicht selber da müssen anbringen, sondern da ist wie, sie ist die Schule auf sie gekommen, hey, wie können wir machen, dass Camilla kann am Sportunterricht teilnehmen. Und da hat mich sehr gefreut, heute, als ich da erfahren habe.
Sehr eindrücklich, was du erzählst und eben auch, was es mit dir gemacht hat, auch jetzt im Nachhinein. Also, wenn ich das so zulasse, habe ich das Gefühl, auch du hast deine Haltung oder so, wie du daran hergegangen bist, hat sich eigentlich über all die Jahre auch sehr verändert. Also sehr. Von Distanz zu jetzt eigentlich mit einem anderen Blickwinkel drauf.
Sehr fest. Zapia hat vor allem Ableismus angesprochen. Ableismus, ich denke, alle in diesem Raum kennen das Wort Rassismus. Ableismus ist eigentlich das Gleiche gegenüber Menschen mit Behinderungen. Das Ziel ist, immer nicht behindert zu sein. Und ich habe selber von mir gemerkt, ich hatte sehr einen festen internalisierten Ableismus gehabt. Da ist erst anfangs Mitte 20 gekommen, dass mir nicht unangenehm war, dass man es mir direkt angesieht, dass ich eine Behinderung habe. Ich bin früher einmal im Rollstuhl, da habe ich den Garderobe abgegeben von einem Club. Mega streng gewesen, irgendwie probieren Stunden nicht umzugehen in der Disco, aber man hat es ja nicht dürfen angesehen. Und jetzt denke ich, mein Gott, ich habe viele chillere Zeit, weil ich kann hocken, ist egal, wenn irgendjemand über mich rumtackelt. Und da hat sich auch durchgezogen. Und dann eben im Master habe ich mich auch viel mehr mit Inklusionsthemen auseinandergesetzt. Auch dann meine Masterarbeit über Digitalisierung und Accessibility für blinde und stark sehbehinderte Menschen geschrieben. Und sehr arrogant am Anfang von der Masterarbeit denkt, Barrierefreiheit. Accessibility, das kenne ich. Für mein Leben lang lebe ich mit einer Behinderung. Und dann wie so gemerkt, ach du Scheiße, ich habe nur in meinem Gärtchen gedacht. An Rampen, an Lift, an barrierefreie WCs. Und dann so checkt, ah krass, der Bedarf von Menschen mit Sehbehinderungen ist so komplett anders als mein Bedarf mit einer körperlichen Behinderung. Und das hat mich mega geprägt. Und seitdem habe ich auch, bin ich proaktiv immer mehr probiere am Lernen über verschiedene Behinderungen, rede mit Leuten mit verschiedenen Behinderungen. Und ich habe auch gelernt, das Bedürfnis ist eigentlich nicht anders. Also alle Menschen haben ähnliche Bedürfnisse. Der Bedarf, um die Bedürfnisse zu stillen, ist anders. Aber Bedürfnisse sind nicht speziell für Menschen mit Behinderung. Also speziell wäre es vielleicht, wenn man am Morgen, um 3 jede Nacht einen Hotdog mit Gumpfi essen würde. Aber das ist ja nicht.
Aber weil du das, was du richtig gesagt hast, oder sichtbare, unsichtbare Behinderungen, so unterschiedliche Behinderungen, das ist natürlich schon dann schwierig, auch in einer Schule, da müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, dann das Fachwissen auch zu haben als Lehrperson oder natürlich Fachpersonen, die rum sind. Ich glaube, das ist schon eine grosse Herausforderung. Etwas Kleines, Wichtiges hast du noch verschwiegen, dass deine Eltern auch Lehrpersonen sind. Wie hast du das mit ihnen erlebt? Haben sie Diskussionen gehabt, wenn es um das Thema gegangen ist?
Ja, ab und zu vielleicht schon. Ich habe natürlich ein bisschen radikalere Einstellung als sie, aber in den Diskussionen auch immer mir sehr bewusst gemacht, sie sind jeden Tag mit SchülerInnen im Unterricht, ich nicht. Meine Mama war Primarlehrerin, sie sind beide mittlerweile pensioniert und sie hat auch gesagt, hey, ich habe allein 24 SchülerInnen. Das ist eine mega Herausforderung und ich glaube, bei ihr hat die Haltung gestimmt, aber das System rundherum nicht. Und ich glaube, die Lehrpersonen allein sind nicht die, die inklusive Schule können tragen können, sondern rundum muss sich etwas ändern. Und das ist auch von den 3 Podiumsteilnehmenden fest angesprochen worden.
Wir müssen auf jeden Fall nachher noch ein bisschen mehr über das reden. Ich möchte noch etwas zeigen. Und zwar tust du dich heute auch politisch engagieren. Und du hast auch einen Podcast, Wheel Talk. Was ist deine Motivation?
Ja, ich habe den Podcast, vor 3 oder 4 Jahren gestartet. Dort habe ich noch nicht geschafft im Bereich Behinderung, Inklusion, so wie jetzt bei der ProInfirmis. Und mein Job war okay gewesen, aber hat mich nicht so erfüllt. Und ich hatte auch viele Gespräche mit Leuten, wo es um das Thema Behinderung gegangen ist. Vielleicht auch jetzt spezifisch um meine Erfahrungen. Und sie haben dann immer gesagt, boah, das ist jetzt ein mega wichtiges Gespräch gewesen. Ich habe mega viel aus dem mitnehmen. Und habe gemerkt, ja, irgendwie muss man den Leuten, glaub, gewisse Sachen vom Silbertablett mitgeben. Und irgendwie würde ich Gespräche führen mit Leuten, mit anderen Behinderungen, um wirklich etwas können aufzeigen oder mehr Inklusion schaffen und mehr Verständnis oder mehr Gespräche öffentlich teilen, die eigentlich so wichtig sind für alle. Und hat darum den Podcast gestartet. Und dann angefangen bei der Prüm-Firma zu arbeiten und habe gemerkt, ja, jeden Tag beim Arbeiten drüllt es schon um Behinderung und Inklusion. Ich muss nicht unbedingt jetzt in der Freizeit auch noch so viel über das Thema reden. Und die Reise bei der Prüm-Firma hat für mich dann auch eigentlich so grob gestartet vor 3 Jahren, als ich Parlamentarierin war. Bei der ersten Behindertensession habe ich dort Kontakt geknüpft mit Leuten, die bei der Prüm-Firma arbeiten und auch mal platziert, dass ich auch Interesse hätte, bei der Prüm-Firma zu arbeiten. Und ja, das hat dann geklappt. Und jetzt darf ich hindurch als Projektleiterin Politik, wieso probieren, ein paar Fäden zu ziehen, dass politisch etwas geht, weil ich will selber nicht Politiker sein.
Das, was du sagst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mittlerweile haben so viele Menschen einen Podcast, aber es ist schon ein sehr schöner Zugang, dass man selber ja ganz viel lernt. Ich habe jetzt auch in den Vorbereitungen, ich habe das, glaube ich, auch ehrlich zugegeben, vor dem heutigen Abend noch ein bisschen mehr Respekt gehabt als vor anderen oben. Also es ist ja sowieso immer schon relativ schwierig, weil man weiss, man wird nicht allen gerecht. Also einerseits natürlich, jetzt sind so ein vielfältiges Publikum von Lehrpersonen, die aktiv sind, von Verbänden, die da sind, von Menschen mit Behinderungen, ohne Behinderungen. Also, dass ich heute allen gerecht werde, ist schwierig. Aber was ich mega schön finde oder warum dass die Motivation, die du gerade auch gesagt hast, ist die Bereitschaft dazu zu lernen und sich den Ängsten, die man vielleicht manchmal auch hat, auch zu stellen. Das habe ich auch gemerkt bei der Podcast-Folge Rassismus oder Diversität, wenn es um Gender geht und so, dass man auch Fehler machen darf und eben auch Sichtbarkeit dem ganzen Thema schenken. Also sehr schön, dass du dich dafür einsetzt.
Danke vielmals.
Du bist ja jetzt für Pro Infirmis tätig. Was ist dort euer Ziel, gerade vielleicht auch, wenn es um Bildung geht?
Allgemein das Ziel ist, inklusive Gesellschaft und Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Also eigentlich sind wir eine Dienstleistungsorganisation, sind aber auch immer mehr bei politischen Themen engagiert. Und beim Thema Bildung ist ganz klar inklusive Schulziel, wie beim Arbeitsmarkt, dass es nicht einen ersten und einen zweiten Arbeitsmarkt gibt, sondern ein Arbeitsmarkt, wo alle Leute mit ihren Fähigkeiten sich einbringen können. Und das gleiche Ziel ist auch bei der Schule, auch wo Franziska und Zappi und der Manuel vorgesagt haben.
Danke vielmals, dass du heute da bist und danke fürs Gespräch, auch für deine sehr persönlichen Worte. Merci vielmals.
Danke, Daniel.
Wir kommen zum zweiten Gesprächsteil mit der Franziska, der Sapir und dem Manuel. Schön, dass ihr wieder da sind. Hat es noch etwas gegeben, wo Camilla gesagt hat, wo ihr noch gerne hättet wollen darauf reagieren?
Ich habe etwas. Camilla, ich bin froh, dass du es sagst wegen dem Arbeitsmarkt. Ich fände das enorm wichtig und das, ich nenne es jetzt noch Vision, weil ich weiss, es ist weit weg, aber die Wirtschaft wäre gar nicht so weit weg. Es gibt einen Arbeitsmarkt. Da drinnen arbeiten Menschen, die haben alle einen Lohn, den sie davon leben können. Und wenn ein Mensch aufgrund von seiner Behinderung oder von seinen Behinderungen nicht diese Leistung bringen kann, dann tut das System dem Arbeitgeber den Ausgleich geben. Aber du und ich, wir haben den gleichen Lohn, egal wie wir sind, wenn wir die gleiche Arbeit machen. Das ist so eine Idee, wo ein Arbeitsmarkt nicht geschützte Werkstätte. Auch wenn wir sie jetzt noch haben, will sie nicht verteufeln. Im Gegenteil, ich arbeite auch mit ihnen zusammen. Aber das wäre schön, ein Arbeitsmarkt.
Wir haben vorher im ersten Gespräch schon einiges aufgeleistet. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen tiefer gehen und etwas, wo wir sicher noch machen müssten, weil es etwas ist, wo ich das Gefühl habe, dass es schon brennt und das auch von verschiedenen Seiten gehört hat. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, Manuel. Wir haben jetzt sehr fest über sichtbare Behinderungen geredet. Ich werde aber auch noch über Verhaltensauffälligkeit reden in dem Zusammenhang, weil die uns ja schon auch fordert. Das hört man immer wieder oder eben auch in einer Klasse ja sehr viel zusammenkommt. Jetzt kann ja sichtbar und unsichtbar sein. Wie erlebst du das jetzt konkret oder was hörst du jetzt auch in deinem Umfeld?
Also konkret erlebe ich, dass die Herausforderung, die wir als Lehrpersonen im Moment noch erleben, nicht primär Leute mit einer Einschränkung sind, die einen Unterricht belasten oder auch, dass wir Leute von BVSK-Klassen zu uns in die Schule nehmen, sondern die wirkliche Herausforderung ist tatsächlich im Moment, dass ganz viele Kinder Verhaltensweisen an den Tag legen, die in einer 23er-Klasse das System massivst überfordern und Inklusion, der schon scheitert, wo gar nicht der Anspruch ist, jemanden, der nicht im System ist, in ein System zu holen, weil das System selber schon manchmal kollabiert unter dem Druck von diesen Verhaltensweisen.
Das ist ja das, was ja gefordert wird, auch vom LCA und von Bildung Bern und so weiter, von den Positionspapieren oder dass es tragbare Unterrichtssituationen sind, dass es Fachpersonen sind und so weiter. Wie habt ihr das Gefühl, wie kann das umgesetzt werden? Da geht es ganz fest um Ressourcen. Wie erlebt ihr denn das? Wie werden die verteilt und werden sie richtig verteilt?
Nein, also grundsätzlich eine Bildung überall. Vielleicht an den eidgenössischen Hochschulen nachher nicht, an der ETH oder so. Und wie auch dort muss man immer wieder kämpfen, wenn sie das Sparpaket geschnürt wird in Bundesbern oder im Kanton. Ich weiss, Kanton Solothurn haben wir gestreikt, wir Lehrerinnen und Lehrer einmal, weil wir gesagt haben, wir lassen uns hier nicht Ressourcen nehmen. Die Bildung hat längst nicht das, obwohl sie einen Grossteil von einem Gemeindebudget macht, eigentlich Bildung aus, wegen auch guten, zu Recht guten oder hoffentlich noch bessere Lehrerlöhne. Aber das Geld allein ist, eigentlich will ich nicht über das Geld reden, sondern über das, was es braucht, was halt kostet. Mhm. Aber dass es logisch ist, dass es kostet, wenn wir hochqualifizierte Leute haben. Und wenn wir so, ja, also du hast gesagt, POS, bei mir hat es das auch geheissen. Ich hätte mich gerne in meiner Klasse gehabt. ich finde einfach, dass man schaut, was braucht es und wenn man braucht es mehr Hänge. Manchmal braucht es nur mehr Hängen. Manchmal braucht es nur Hängen und Herzen. Aber es braucht halt einfach auch ganz viel Wissen, also Köpfe, die das Wissen haben, wie reagiert man, wie geht man Menschen in einem Spektrum. Und das Spektrum heisst ja so, dass nicht jeder Mensch, der in diesem Spektrum ist, das Gleiche mitbringt, sondern dass eben in einem Spektrum ist, wie geht man das an. Und wenn ich nachher höre, dass mit 23, und du hast mir vor der Pause noch gesagt, ich hoffe, ich darf das sagen, vorwiegend nicht deutsch sprechend, also nicht Muttersprache, Deutsch sprechende, also all diese Herausforderung und die Gemeinde oder das Bildungswesen nachher in der Gemeinde oder im Kanton, halt je nachdem, man sagt, ja, wir können uns etwas anderes nicht leisten, dann ist es klar, dass es nicht funktioniert und dann ist es auch klar, dass die Lehrpersonen nachher eigentlich am Anschlag sind. Und jetzt die Frage, was machen wir? Und darum ist es wirklich die Verantwortung von allen drei Ebenen und da brauchen wir aber auch Lehrerinnen und Lehrer. Und jetzt bin ich, das hören sie aber nicht gern, aber bitte politisieren. Bitte. Die können nicht alles uns ins Bundeshaus mitgeben, uns ein Mail schreiben und sagen, wir können und machen. Könnt schon, wir machen auch. Aber teilt ihr euch eine Gemeinde, geht in die Kommissionen oder wenn ihr das nicht wollt, geht in die Band. Geht in die Gewerkschaft, also in Lehrerverband, oder geht an die Gemeindeversammlung, steht auf und redet. Und wenn ihr auch eins aufs Dach bekommt, das können wir ja. Also, aber einfach motzen auf. Also, Zeit politisieren, das brauchen wir, weil das dunkelt mir zu meiner Zeit, wo ich in der Schule bin. Ehrlich, gut, man sagt immer, es ist alles besser gewesen. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dann hat praktisch jeder Lehrer oder jede Lehrerin hat irgendein politisches Amt und hat für die Schule gekämpft. Also, das ist auch das Gefühl, so bei mir zu Bauch dort um Solothurn.
Aber ich will nochmal zurückkommen zu dieser Überforderung. Ich glaube, das müssen wir ja schon ernst nehmen, oder? Und für mich ist es ein bisschen schwierig. Ich habe vorher das euch auch schon gesagt, oder? Wir haben das Vertrauen in die Lehrperson auf jeden Fall stärken. Das wünschen wir uns. Das ist auch Wertschätzung. Da kommen ganz viele Sachen mit. Das ist mega wichtig. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass es zu wenig qualifizierte Lehrpersonen, Fachpersonen gibt. Ich weiss, der Lehrpersonenmangel ist sich jetzt ein bisschen es wird besser. Und gleich ist es so. Also, das beißt sich ja auch ein bisschen. Also, es ist schon noch schwierig.
Wenn ich von Ressourcenmangel rede, dann rede ich nicht nur von Mangel rundum, sondern manchmal auch vom Mangel an meinen Ressourcen, für das können zu bieten, was ich müsste bieten. Und das fällt eben zum Beispiel dort an, wo ich an einer Schule Lehrpersonen, nicht qualifizierte Lehrpersonen habe, die zum Glück bei uns sind, weil sonst wüssten wir nicht, wie wir den Unterricht aufrechterhalten sollten. Aber trotzdem, nachher zusätzlich zu allen Herausforderungen, die ich sonst schon habe, von meinen Ressourcen brauchen, für das sie in ihrem Alltag Schlag kommen. Die Ressourcen, die fehlen nachher dann an meiner Klasse oder in Unterrichtsentwicklung oder so, weil ich sie noch immer anders muss investieren. Und ich bin auch nicht sicher, ob wir wirklich einen grossen Ressourcenmangel haben. Ich sage, ich bin nicht sicher, ich weiss es nicht. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die Ressourcen Gießkannen auch manchmal ein bisschen zufällig ist. Wir haben grosse Herausforderungen. Auf das hat man zum Teil schon reagiert in der Politik. Aber ich habe manchmal das Gefühl, eher zufällig als zielorientiert hat man reagiert, oder? Und wir haben wahnsinnig viele Fachleute aus verschiedensten Dingen, die in die Schule reinkommen, die manchmal auch nach meiner Beobachtung Sachen parallel laufen, die man nicht unbedingt parallel müsste laufen müsste. Und ich glaube, dass nicht, man könnte das Problem nicht lösen damit. Aber wenn man mal genau würde heranschauen würde an die Ressourcenverteilung und die vielleicht auch mal neu anschauen, dann könnte man vielleicht schon sinnvoller Ressourcen verteilen, die nachher eben eine Inklusion würden, vielleicht sogar zum Teil möglich machen oder wo Leute auch würden mehr Möglichkeiten geben, in ihrem persönlichen Unterrichtsentwicklung nachher etwas zu machen.
Mich würde interessieren, wie stehst du dazu oder stehen dir grundsätzlich dazu? Oft sind ja die Ressourcen auch an Diagnosen gekoppelt. Mhm. wenn man jetzt würde eher in einem Topfmodell denken, dass man Ressourcen, also Ressourcen bekommt für eine Klasse.
Eben.
Und dann das, oder, aber das ist ja, das ist nicht
die Realität. Zwei Lehrpersonen
ausbilden in dieser Klasse. Ja, aber das Problem ist wirklich, dass es oft Diagnose, und das könnten wir gerade nochmal einen Podcast darüber machen, wie viele Diagnosen heute gestellt werden, oder? Und das ist das, was du auch vorher gesagt hast mit diesen zwei Systemen. Das ist, ich finde das wirklich eine schwierige Vorstellung, und ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Aber du hast mir auch gesagt, ich glaube, du glaubst auch, dass, also mit einem Witz zwei System zahlen, oder?
Nein, also das geht sicher nicht, und ich denke auch, man muss auch eine organisationsentwicklerische Perspektive in jeder Schule einnehmen und auch übergeordnet in der Politik, weil heute ist ja auch massiv viel Administration, wo die Lehrpersonen gar nicht an den Schülerinnen und Schülern arbeiten, und ich bin der Meinung, wenn man irgendwie die administrativen Vorgänge ein bisschen könnte auch vereinfachen, würde vielleicht auch mehr vom Arbeitsalltag wieder in die personennähe Dienstleistungen fliessen. Ich glaube, es ist momentan auch, also höre ich einfach aus meinem Umfeld und auch mit Lehrpersonen, die ich in der Inklusion zusammenarbeite, sehr viel rundum Administratives, was auch noch gemacht werden muss, was eigentlich so mit dem Kernbildungsauftrag irgendwie ein bisschen wenig zu tun hat. Ich glaube, das könnte man auch einmal anschauen.
Das können wir, glaube ich, alle unterstreichen, ja, absolut.
Genau. Und das Zweite ist, oder, ich finde, es muss auch ein Bildungsauftrag sein, dass Menschen mit Behinderungen ExpertInnen ihren eigenen Bedarf werden. Gerade wenn wir bei externalisierten Verhaltensauffälligkeiten schauen. Ja, gewisse Sachen sind vielleicht inhärent am Körper nicht angelegt, dass man das lernt oder nicht lernt. Aber das weiss man eigentlich noch gar noch nicht am Anfang von einer Schulkarriere. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch Menschen mit Behinderungen wie dann irgendwann ExpertInnen ihren Bedarf werden und mit den Lehrpersonen auch zusammenarbeiten können. Weil dort geht auch, finde ich, massiv viel Ressourcen verloren. Weil viele sind Fachpersonen, also muss man das auch lernen. Und wenn eine Pädagogik darauf ausgelegt ist, dass irgendwann eine die Hilflosigkeit gibt oder ein Unterdrücken von Bedarf, weil das System eben mit diesen Leuten überfordert ist, dann, und das weiss man auch aus der Forschung zur Partizipation mit Menschen mit komplexen, mehrfachen Behinderungen, dann passiert es einfach, dass die Kompetenz und die inneren Ressourcen, die gehen dann wie auch verloren, zu erkennen, okay, was brauche ich, was habe ich für einen Bedarf, vielleicht auch zu erkennen, wann wo kann ich oder will ich nicht in einer Situation sein. Und ich denke, das sind auch ganz wichtige Sachen. Ich meine, es werden oft, ich tue das jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen sagen, für die, die dann den Podcast nachhören, einfach die LehrerInnen als Fachpersonen wahrgenommen. Und ich denke, dort muss auch ein bisschen ein Shift stattfinden, respektive es muss ein Bildungsauftrag sein, die Menschen zu begleiten, ihre eigenen Zugänge zu erkennen. Und ich finde, so Zugänge erkennen gehört dann auch vielleicht, dass nicht jeder immer in jeder Situation muss dabei sein. Und ich glaube, vor allem für das fehlen auch viel die Ressourcen für die Individualität, Unterstützung. Und es gehen dann nicht nur den Lehrpersonen die Ressourcen weg, die sind die Ersten, die es weggeht, sondern auch den Kindern selber. Mhm. Das Ankämpfen gegen das System, und das sagen mir auch sehr viele Menschen mit Behinderung, das Ankämpfen gegen das System, als immer wieder anecken und immer wieder merken, auch vielleicht durch mein Verhalten, ich falle mit dem auf, ich gehöre da nicht an, ich komme ja auch eine Rückmeldung über von einem ganzen System. Das tut auch massiv viel Ressourcen kappen, um eigentlich müsst ihr zusammen anschauen, hey, wie können wir die Situation so gestalten, dass alle zusammen lernen können in einer Schule für alle. Und ich glaube, das sind ganz viele komplexe Vorgänge. Und darum sage ich zuerst einmal, die Administration und alles, was nicht personennäch ist, bitte irgendwie versuchen zu harmonisieren und weniger und nicht mehr machen.
Meine Schulleitung und meine Kolleginnen und Kollegen hören von mir den Satz, dafür bin ich nicht Fachperson, recht häufig. Also ich versuche mich genau mit dem auch abzugrenzen, oder? Und sagen, hey, ich bin Primarlehrer. Ich habe eigentlich in meiner Ausbildung vor allem Wissensvermittlung mal noch gelernt und wie man das Wissen an die Kinder bringt. Und mir fehlen ganz viele Skills. Und merci für den Hinweis. Das ist mir vielleicht sogar zu wenig bewusst, dass viele von diesen Experten für ihr eigenes Verhalten sind. Eine Bemerkung noch. Im Kanton Bern ist das System so primitiv, dass ich, wenn ich merke, dass ich an Grenzen komme, ich mir einen Schüler suchen kann mit einer Auffälligkeit und nachher zur Diagnose anmelden, damit ich Stunden bekomme. Und das funktioniert, oder? Und das ist vielleicht eine Antwort auf die Frage, warum es so viele Diagnosen gibt. Es ist ein Hilfeschrei aus den Schulzimmern.
Bei der Diagnose, da müsste man jetzt die Studienlage anschauen. Also ich finde es immer verrückt, dass man sagt, ja, jetzt hat man viel zu viele Diagnosen. Das kann ein Teil sein. Und ich komme wieder mit dem Gesundheitssystem. Wir sind auch dort. Wir sind feiner. Wir schauen an. Früher hat man einfach gesagt, oder man hat sie eben separiert und man hat alle mit ähnlichem Verhalten ins Gleiche und die sich gar nicht können messen. Messen ist nicht schlecht wert, dass ich in einen Wettbewerb hineingehe, das will jeder Mensch. Egal, ob mit oder ohne Behinderung, ob sichtbar oder nicht, das Messen und weiterkommen. Und die Diagnose finde ich nicht falsch und ich finde auch nicht falsch, wenn man weiss, in meiner Schulkarriere als Lehrperson habe ich vielmals erlebt, dass es eine Entlastung gegeben hat im System, wenn die Eltern und das System drumherum gewusst haben, aha, es gibt einen Namen und es gibt etwas dafür, man kann etwas machen. Also das ist, man muss aufpassen, dass man den Teil Diagnose nicht einfach, das höre ich häufig in Bundesbern oder ja, es gibt für alles gibt's jetzt eine Diagnose. Aber ja, es wird, Bildungswissenschaft wirkt auch hier und das ist auch richtig. Und wenn man etwas erkennt, kann man auch auf das nachher gezielt handeln. Das ist ein wichtiger Teil von, finde ich, für die Ressourcierung können zu geben. Eigentlich fehlt in dieser Runde jemand, kommt mir jetzt in Sinn, wo ein wichtiger Teil ist, das sind die Schulleitungen.
Ja, es fehlt immer ein Teil. Naja, das ist ein kleines Problem.
Aber die Schulleitungen sind ja eigentlich die, wo, wenn du auch sagst, für das bin ich nicht Fachperson, die Schulleitung ist echt Manager.
Aber Fachperson hätten wir ja. Du kannst jetzt gerade sagen, ob du findest, dass dir gut genug ausgebildet sind, für das sind Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ja. Und dort ist es schon so, ich habe gerade auch über Begabungs- und Begabtenförderung einen Podcast voll gemacht und habe dort schon die Frage stellen. Also wir haben dort auch zu wenig, dass du hast jemanden, der das nicht als Ausbildung hat, also als Heilpädagogin tätig ist. Haben sie die Kompetenzen, dann das zu begleiten und nützen wir die richtig? Weil ich glaube schon, auch in meinen Jahren, wo ich Schule gegeben habe, ich bin mir nicht immer sicher, ob man die Ressourcen, die man dann hat, die mit einer Heilpädagogin, mit einem Heilpädagogen richtig nützt. Wie oft sie nur ein Kind rausnehmen, wo eben die Ressourcen dann gesprochen bekommt auf das spezifische Kind und so weiter. Also dort gibt es schon auch viele Fragen, die ich finde, müssten wir noch schnell anschauen.
Nur mal ganz kurz, was du sagst, ich möchte einfach meine integrierte Förderung noch schnell ein Kränzchen für ihre Arbeit, ob schon sie es eben nicht ausbildet.
Ja,
nicht
das
hat. Einfach, dass das klar ist, oder? Die macht
das meinen wir
Job
ja nicht.
Und ohne sie, also, weißt, und ohne sie könnte ich auch den Job an Agu hängen.
Ich muss mich politisch und ich glaube das auch und ich weiss, es machen ganz viele Leute, aber es ist einfach, ich höre auch immer wieder, ja, du willst ja nicht sagen, dass Jimi Hendrix nicht hat können Gitarrenunterricht geben. Dann sage ich, doch, ganz klar, der hätte das vielleicht nicht können, weil Unterricht und etwas beherrschen ist nicht das Gleiche. Also ein Instrument beherrschen und Unterricht ist nicht das Gleiche. Und darum wehre ich mich und sage einfach, es braucht das Fachwissen, es braucht Leute, die sich in einer Bildungsstätte mit dem auseinandersetzen und dann ist es auch klar, ausgebildetes Personal ist, man muss effizienter, wirkungsorientierter, weil sie das Know-how haben, weil sie können Stricken ziehen und wissen, wo drin rein. Auch wenn ganz viel gut machen. Aber ich, ganz ehrlich, komme auch wieder mit dem. Ich will jetzt eigentlich auch nicht von jemandem, der wunderbar ist, Schere Schnitte kann machen, irgendetwas rausnehmen an meinem Arm, weil er jetzt das Messen gut beherrscht.
Ich bringe immer das Beispiel, du willst schon nicht im Pilot einsteigen, der sagt, er hat schon mal auf dem Microsoft Flight Simulator.
Das ist wirklich Wahnsinn, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wo ich bin ausgebildeter Koch. Ich habe höchsten Respekt für das bekommen. Ich habe Leute, haben mich nicht mehr eingeladen zum Essen. Wenn ich gesagt habe, ich bin Lehrer, habe ich für das keinen Respekt. Also in dem Sinn bekommen. Es ist wie, wir sind alle mal in der Schule. So wirkt es ja. Und das hören wir ja ganz viel.
Aber darf ich vielleicht noch etwas zu dieser Befähigung und Fachlichkeit sagen? Ich finde das mega wichtig, was ihr sagt. Aber wenn wir jetzt wirklich die Überforderung im System haben, die ja de facto so ist, wie du sie geschildert hast, müssen wir dann nicht auch kritisch in den Ausbildungen anschauen? Wie viele Stunden differenzielle Pädagogik kennen, wie viel Ableismus kritische Pädagogik wird unterrichtet. Und dann kann man eben für mich nicht sagen, die Leute sind dann adäquat ausgebildet für das, was sie dann im System leisten müssen, weil es de facto an der Stunde in den Lehrplänen sieht es für mich einfach auch als Laien nicht so aus, dass sie adäquat vorbereitet werden auf das, was sie in der Praxis dann sie begegnet. Und ich glaube, dort müssen wir wie ansetzen. Es ist wie wenn man jemanden mit einem mega veralteten Bild vom Bildungssystem unterrichtet und dann tut man es irgendwie fast schon ins kalte Wasser rühren und sagt, mach mal, learn on the job. Und das Fliegen im Flugzeug lernt man auch nicht on the job, das lernt man eben im Simulator. Und diese Simulatoren gibt es für mich in den pädagogischen Hochschulen einfach zu wenig, wenn ich die Lehrpläne anschaue.
Eben, und das ist dort, wo wir ja am Anfang drauf gekommen sind, oder wo man gesagt hat, die HFH oder die teilpädagogische Ausbildung, die ist nachher außerhalb. Und Grundausbildung, also der PH hast du den Bachelor, das ist Grundausbildung, Primarlehrerin oder Primarlehrerin, Seminarlehrer und dann bist du gerüstet und dann kannst du voll arbeiten. Aber du hast dort meines Erachtens, das, was ich jetzt einfach abgeklärt habe auf heute, ist zu wenig Diversitätsbildung drin. Ich sage jetzt dem so, das ist nicht der Fachbegriff, das ist nicht der super Begriff. Aber einfach, es ist Vorbereitung auf eine heterogene, wunderbare Klasse mit all diesen Wesen drinnen, die wir ja gerne haben und irgendjemand geliebt werden und die in einem System drin sind und die einfach wunderbare, junge, kleine Menschen sind, dass man die, wenn die nachher zusammenkommen, dass das kein Problem geben kann, dass man dann gleich sagt, ja, und die will ich.
Ich glaube, dass der Systemwechsel nur noch gelingen kann, wenn ihr bottom-up kommt und nicht top-down. Und das fällt genau der da, oder? Also, es gibt ja viele Schulen, die sagen, jetzt sind wir eine inklusive Schule. Geht doch vielleicht noch in eine Weiterbildung und wir machen dann noch eine schulinterne Weiterbildung und los. Und das kann nicht gelingen. Das kann nicht gelingen, auch vielleicht, weil die Bereitschaft nicht da ist, auch nicht, weil man genau weiss, was das bedeutet. Und wenn wir bei den Ausbildungen anfangen, wenn in 10 Jahren Lehrpersonen rauskommen aus den PHs, wo das für sie eine Selbstverständlichkeit oder zumindest ein Teil der Ausbildung ist, dann kann das von unten aufwachsen. Und dann haben wir gute Chancen, dass mir das gelingt. Es gibt noch einen zweiten Ansatz. Wir müssen viel mehr in die Frühförderung reinstecken.
Ja.
Noch in die Vorschule.
Machst du aber mal ein Fass.
Nein, sorry.
Nein.
Aber präventiv arbeiten kommt es billiger als nachher.
Also das ist auch wissenschaftlich
belegt. Ja, das kommt es viel billiger als nachher später alle die Systeme aufbauen, die helfen. Und das ist eigentlich leider immer noch kein Thema.
Es gibt übrigens auch eine Studie, auch im Primarschulalter ist, je schneller als man Ressourcen zur Verfügung stellt, hat einen präventiven Charakter und ist hinteraus nachher weniger belastet. Also wenn man etwas sieht, statt dass jetzt du eben musst eine Diagnose machen, wie du gesagt hast, so das primitive Verfahren, sondern man stellt das fest und es hat eine Haltung vom System Schule bis zur Schulleitung, wo man sagt, man stellt das fest, wir brauchen etwas und man gibt es. Ist das eine Prävention, die hinten raus wird? Das ist beleidigt.
Politik, und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch in 25 Jahren Parlamentspolitik gemacht habe, ist, Politik kann nicht präventiv denken, weil der Return of Invest kommt erst in 10 Jahren, vielleicht stehe ich gar nicht mehr zur Wahl. Das funktioniert einfach nicht.
Also ich bin überzeugt, dass manche im Ständerat das Gleiche würde denken, wenn er wüsste, wie er jetzt ist, wenn er sich selber nicht in die Schule.
Frühförderung, ich möchte es noch korrigieren mit Fass, habe ich gemeint, mehr nochmal ein ganzes Gespräch. Ja. Ich finde nämlich, das ist auch letztes Mal im Live-Podcast rausgekommen mit der Margrit Stamm. Wir haben dort auch noch über das geredet, Bildungsgerechtigkeit, wo das ja auch sehr ein wichtiger Punkt ist, wo man ja auch weiss, dass Frühförderung dort dazu beiträgt. Eine Frage, die mich vorher noch beschäftigt hat, die ich noch mitgenommen habe, ist, du hast gesagt, Manuel, dass du glaubst, dass es auch weiterhin separative Angebote braucht. Ich möchte das schon auch schnell besprechen, wenn man meiner Vorstellung bei Inklusion gibt, ist das eigentlich gar nicht mehr.
Also ich habe dir ein einfaches Beispiel gegeben, das nicht schulischen Rahmen passiert. Wir haben bei uns, wie schon gesagt, 4 Sonderschulklassen und die sind vom Pausenbetrieb auf dem Pausenplatz 300 Kinder plus noch sie zum Teil massiv überfordert gewesen. Und nachher hat man müssen, einfach damit die Pause funktioniert, für beide Seiten, hat man müssen Pausenzeiten eine Zeit lang einfach so schieben, dass nicht die grosse Masse von Kindern, die mit diesen wahnsinnig vielen Kindern, die wahnsinnig gewirbelt haben, so, die haben zum Teil mit dem nicht umgehen können. Für sie war es nicht möglich, im gleichen Rahmen, in der gleichen Umgebung Pause zu machen. Und genau, und dann hat man das verschoben und nachher langsam hat man das wieder reinwirken und heute funktioniert das plus minus. Der genau gleiche Effekt gibt es in der Schule. Es gibt einfach Kinder, die manchmal zeitweise einen kleineren, individuell auf sie zugeschnittenen Rahmen brauchen, wo es rundum nicht noch Faktoren hat, die mitspielen. Kinder, die eine Aufmerksamkeitsspanne haben von einer halben Sekunde, wenn nebendran irgendetwas raschelt oder so, geht wieder weg sein. Aber im 1-zu-1-Betrieb wahnsinnig gut und schnell können lernen, weil dann keine Ablenkung rum ist. Und für diese Kinder braucht es nach wie vor wird es immer brauchen, zeitweise Inseln, zeitweise separative Angebote. Auch solche, die ein System überlasten mit ihrem Verhalten, wo man rausnehmen kann, mit ihnen ganz gezielt arbeiten und dann später wieder versuchen zu reintegrieren oder zu reinkludieren, wäre der richtige Ausdruck. Genau. Zu reinkludieren. Da werden wir nicht drum herumkommen, zum Schutz der Kinder, aber auch zum Schutz der Lehrpersonen und vom System selber.
Es gibt aber einen Trainingsort, wo eben schon, wenn man würde, zu ernst nehmen und Kitas bereits und was vorher den Frühbereich würde nehmen. Und auch dort, wie viele Kitas gibt es? Ich bin auch Präsidentin von Kibeswiss, Kinderbetreuung Schweiz. Und im Kanton Solothurn haben wir versucht, das Kita-Gesetz zu machen, wo der Kanton 100% der Mehrkosten übernommen hat für Kinder mit speziellem Setting. Der Kanton hat 100% übernommen. Es hat eine Partei im Alleingang quasi geschafft, das Gesetz zu bodigen. Das war eine Katastrophe im ganzen Kanton. Und jetzt haben wir einfach zu wenig Plätze auch für die Kinder. Dass man, und dort trainiert man es. Weil ich bin überzeugt, System und jeder Mensch, egal mit welcher Beeinträchtigung, mit welcher Behinderung, mit welchem Bedürfnis oder wie man es auch immer nennen will, als ein Kind, lernt und ist fähig, auch aus dem rauszulernen und das System auch. Ja, es wird auch in näher, das habe ich glaube am Anfang schon gesagt, in näher Zukunft wird es Institutionen und Sonderschulen, das wird es brauchen. Unsere Gesellschaft ist nicht so schnell. Aber je früher als wir anfangen, umso logischer wird es einfach. Es wird logisch und es gehört dazu. Jeder lernt und auch gerade insbesondere Menschen ohne Behinderung lernen, eben nachher von den Menschen mit Behinderung und auch an sich selber können sie arbeiten. Und da vorher müsste man einfach die Kitas halt auch, die Gemeinden müssen das zur Verfügung stellen. Das steuert, das ist intensiv und auch dort braucht es Personal.
Wir kommen langsam zum Schluss. Es ist tatsächlich, die Zeit geht wirklich immer unglaublich schnell vorbei. Für das kommen jetzt der Jeremy, die Johanna und der Silas noch einmal auf die Bühne. In dieser Zeit habt ihr noch eine Aufgabe und zwar dürft ihr euch noch einen Wunsch überlegen. Jetzt könnt ihr vielleicht, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, noch das reinpacken, was ihr nicht haben können sagen und euch wahnsinnig wichtig ist, dass ihr heute das noch teilen mit anderen, dürft ihr euch das überlegen. Sie spielen ein Lied und dann kommen wir noch mal zurück. Danke vielmals. Danke euch vielmals. Falls ihr denkt, hey, das ist eine coole Sache, oder daheim zu hören und finden, ja, schade, bin ich nicht dabei gewesen, habt ihr nochmal die Chance, und zwar am 11. September in Luzern zum Thema Schule der Zukunft oder am 5. November im Kraftwerk in Zürich zum Thema Leistungsdruck. Bis dorthin kann man natürlich auch Live-Podcasts nachhören, die letzten drei nämlich, von letztem Jahr Integration und Selektion und eben der, den ich schon angesprochen habe, mit unter anderem der Margrit Stamm, Bildungsgerechtigkeit, der ist bereits schon draussen. Aber jetzt kommen wir wirklich zu den Wünschen. Und ich habe jetzt einfach eine Reihenfolge. Ich hoffe, das stimmt so für euch. Manuel, ich würde mit dir starten. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Politiker, ich kann nie nur einen Wunsch äussern, es sind zwei. Der eine ist, dass in der ganzen Diskussion um Inklusion die Last nicht allein auf der Schule liegt und nicht mehr für die Inklusion verantwortlich gemacht werden und es an uns liegt, ob sie klingt oder nicht, sondern dass rundum das System auch so umgebaut wird, dass wir zusammen den Weg machen können. Und der andere Wunsch ist ein politischer. Ich wünsche mir, dass die Bildungsinitiative angenommen wird, wahrscheinlich im Herbst oder im Frühwinter von diesem Jahr im Kanton Bern, wo die Qualität des Unterrichts in die Verfassung schreiben und damit auch garantieren, dass Ressourcen, die es braucht für die Gelingensbedingungen des Unterrichts, auch vom inklusiven Unterricht, dass diese Ressourcen dann auch auf die Verfassung abgestützt werden und nicht jedes Jahr neu müssen verhandelt werden in mühsam Auseinandersetzungen im Parlament.
Danke vielmals. Das war für eine Politiker eigentlich recht kurz. Das ist sehr gut zusammengefasst. Und ich möchte auch sagen, ihr habt es vorher eigentlich gesagt, das ist etwas, was ich ganz fest gelernt habe. In der Zeit, wo ich Lehrer war, habe ich es nicht so mit den Verbänden gehabt. Das habe ich auch schon mehrmals ehrlich zugegeben, dass ich in der Zeit das nicht gesehen habe. Vielleicht auch einfach aus dem einfachen Grund, dass Schule sehr, wir wissen es alle, eben sehr fordernd ist. Und ich habe dort in den Kantonen, wo ich Schule gegeben habe, wirklich zu wenig Acht drauf gegeben. Also mir ist schon gesagt worden, es ist nicht so, dass ich es nicht gewusst hätte. Und habe jetzt einen neuen Blick drauf bekommen. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, was Bildung Bern LCA und so weiter macht. Also das, was ihr schon gesagt habt, politisch auch als Lehrperson sich engagieren, beitreten und unterstützen. Sapir, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ja, mein Wunsch an die Schule von morgen ist, dass wir gesellschaftlich und nicht nur in der Schule anerkennen, dass Lehrpersonen und Menschen mit Behinderungen vom gleichen System behindert werden in der Arbeit, die sie in der Schule leisten müssen. Aber dass diese Behinderung inhärent ein Machtgefälle zugrundeliegt. Weil Lehrpersonen können den Job wechseln, Lehrpersonen können sich anders ausrichten und wir Menschen mit Behinderungen, wir bleiben behindert, wir werden nicht nur in der Schule behindert, sondern sonst auch überall in der Gesellschaft. Und am Schluss vom Tag sollte auch über die gemeinsame Belastung mit dem Umstand geredet werden. Weil am Schluss vom Tag bleiben wir auch mit diesen diskriminierenden Erinnerungen und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich denke, es sollte Teil vom Bildungsprozess Auftrag von Lehrpersonen werden, uns dann im Umgang mit dem zu begleiten, weil das würde auch noch gerade bedeuten, dass man sich selber zu dem Thema sensibilisiert hat und dann hat man zwei Flüge mit einer Klappe geschlagen.
Merci vielmals. Franziska, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich probiere es so zu sagen, die Umsetzung und Gleichstellung, Bildungsgerechtigkeit, all das von jedem Menschen ist für unsere Gesellschaft, hochtaktete Gesellschaft, ein grosser Schritt. Aber, und das ist mein Wunsch an euch alle, wenn jeder von uns einen Schritt in die Richtung geht, dann schaffen wir es für uns selber, ist es eigentlich ein kleiner Schritt im Alltag. Vielleicht ist es ein Schritt, oder man rollt. Einfach jede und jeder von uns macht den kleinen Weg und dann gibt es zusammen nachher den grossen Schritt für die Gesellschaft. Und das ist einfach ein Wunsch, den ich alle habe, seid Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und geht nicht auf. Geht einfach nicht auf. Nochmal, das Frauenstimmrecht gab es nicht, wenn die Frauen aufgeben. Geht nicht auf.
Hartnäckig sein, ja, und dafür kämpfen.
Bleibt dran.
Und ich hoffe ja ganz fest, das ist ja das Tolle jetzt an diesem Format. Jetzt haben wir da Leute, die das jetzt live gesehen haben oder haben das können mitnehmen können. Aber ich hoffe ja ganz fest, das wäre ja die Idee, dass im Nachgang ganz viele Menschen auf das noch aufmerksam werden und wir das eben können weitertragen, dass es eben wichtig ist, dass wir über das reden, miteinander reden. Und ich weiss, die Schule ist ein grosser Tanker, hat mir jemand gesagt. Und deshalb können wir nicht erwarten, dass sich alles gerade auf morgen ändert. Aber es ist wichtig, dass wir probieren, das anzugehen. Und ich, wie ich am Anfang gesagt habe, schon nur, dass ich mit euch geredet habe, dass ich mit der Stiftung Denk an mich und so weiter, auch können reden. Ich habe schon so viel gelernt Und das ist so wertvoll. Also danke vielmals, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass ihr da gewesen seid. Wir haben etwas ein kleines für euch. Das kommt jetzt dann gerade von dahinter. Ich fange schon mal an, weiter zu bedanken. Und zwar möchte ich an dieser Stelle auch der Camilla, sie ist auch schon auf dem Weg, bedanken, dass sie sich heute die Zeit genommen hat. Natürlich auch den beiden Gebärdendolmetscherinnen, der Sandra Urner und Regula Bächler, die da intensiv am Übersetzen sind. Danke vielmals. Ich hoffe, ihr kommt nachher auch noch schnell auf die Bühne. Dann natürlich der Musik. Jeremy, Silas, Johanna, merci vielmals, dass ihr da sind und für uns da oben so schön gemacht habt. Kommt doch bitte auch noch rauf. Und dann auch noch einen grossen Dank an die Stiftung Mercator, die das Live-Format ermöglicht. Und der Stiftung Denk an mich, die ganz besonders für die Folge oder für den Live-Podcast sich beteiligt hat, dass wir versucht haben, das so möglichst barrierefrei wie möglich zu machen. Und ich bin euch sehr dankbar, dass das so möglich war. Also danke viel, viel mal. Ich finde, das ist ein grosser Applaus. Danke vielmals. Also danke an allen Beteiligten und natürlich auch danke an euch, dass ihr heute extra die Zeit euch genommen habt. An einem Freitagabend bei eigentlich noch relativ schönem Wetter, wobei vorher jetzt, glaube ich, noch von Gewitter, wenn ich es richtig gehört habe. Schön, dass ihr da gewesen seid, dass ihr das unterstützt, dass ihr vielleicht auch immer mal wieder reinhört. Danke viel, viel mal. Es ist wirklich nicht selbstverständlich. Danke viel mal fürs Dasein und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.